Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, zu einer weiteren Folge unseres Sport-Podcast-Einwurf. Zum 48. Mal rufe ich, ja, wie könnte es anders sein, nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best bei bestem Wetter und rufe, hallo Olivia, ich hoffe, du bist gut vorbereitet und freust dich auf einen weiteren Podcast.
Hallo Sebastian. Ja, danke. Ich bin ja so gut man halt vorbereitet sein kann, vorbereitet und freue mich sehr auf den heutigen Gast mit dir.
Das tue ich auch. Und bevor wir zu unserem Gast kommen, vielleicht vorab mal die Frage, wie informierst du dich eigentlich so in Sachen Tagesmedien? Ich meine, im Moment ist es ja so, man hat doch einen relativ medialen Druck, sowohl für die Tagesnachrichten als auch für den Sport. Was sind so deine Favoriten an der Stelle?
Ja, da hast du mich natürlich jetzt wieder an einem wunden Punkt erwischt. Tageszeitung zum einen tatsächlich nur noch in Online-Form, Print gar nicht mehr. Und dann zum anderen ist es tatsächlich so, kommt ein bisschen auf die Zeit drauf an. Wenn man viel Zeit hat, dann liest man sich doch mal ein bisschen intensiver irgendwie in die Tageszeitung, auch FAZ und die Zeit ein. Und wenn es mal schnell gehen muss, dann holt man sich oft die nötigsten Informationen von der Bild-Zeitung.
Ah, und da dann eher Bild oder Bild online?
Da tatsächlich auch Bild online.
Ja, da sind wir schon fast beim Thema. Ich meine, wir haben ja schon den einen oder anderen Journalisten bei uns gehabt, auch über Sportmedien gesprochen, auch ein bisschen philosophiert. Unter anderem, ich erinnere mich an Gerhard Delling und auch der Präsident der deutschen Sportjournalisten, Erich Laser, war ja schon bei uns. Mhm. Heute ist unser Gast, du hast es angesprochen, kein geringerer als derjenige, der dich dann letztlich auch bei Bild online informiert, beziehungsweise der Bild-Sportchef. Er ist schon seit 40 Jahren bei der Bild und ist in Berlin zu Hause, arbeitet sehr eng mit dem Chefredakteur Matthias Brügelmann zusammen und er müsste uns jetzt zugeschaltet sein. Wir sagen hallo und herzlich willkommen, Walter Straten.
Ja, hallo. Schönen guten Tag, live von der A2 irgendwo zwischen Braunschweig und Magdeburg.
Hallo Walter, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, ich kann euch gut verstehen, ja.
Sehr gut, ja. Ja, dann hoffen wir, dass die Leitung steht und wollen tatsächlich auch ganz aktuell mal einsteigen in die Thematik mit dir. Wenn wir uns jetzt die aktuellen Zahlen mal anschauen, in Deutschland entspannt sich ja gerade so ein bisschen die Lage, was Corona angeht und jeden Tag sinkt die Inzidenz. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen berichten, wie wirkt sich die zunehmend verbesserte Lage, was die Inzidenzen angeht, so auf deine Arbeit aus?
Naja, also im Moment, muss ich sagen, wirkt sie sich leider noch gar nicht aus. Wir sind, und der Sport auch, sind noch sehr im Corona-Modus. Das heißt, Bundesligaspiele, zumindest die letzten Spiele der abgeschlossenen Saison, konnten am meisten auch nur mit einem Reporter besetzt werden. Das waren die Vorschriften der jeweiligen gastgebenden Vereine. Trainingseinheiten sind meistens unter Ausschluss der Öffentlichkeiten. Das gilt nach wie vor, Inzidenz hin oder her. Also so gesehen ist die Tagesarbeit an der Front für die Kollegen, die mit Vereinen oder jetzt mit der Nationalmannschaft aktuell zu tun haben, doch nur leider immer noch sehr eingeschränkt. Pressekonferenzen finden ja auch fast nur ausschließlich digital statt. Ich hoffe jetzt einmal, dass wenn Corona wirklich vorbei ist, dass es nicht mehr den digitalen Pressekonferenzen zeigt, weil es für die Vereine oder den DFB ein bisschen bequemer ist, sondern dass wir dann auch wieder zum Face-to-Face-Interview oder auch zur Pressekonferenz zurückkehren.
Ja, Face-to-Face, du sprichst es an, da kommen wir gleich nochmal drauf, auch vor dem Hintergrund der aktuellen anstehenden großen deutschen und auch internationalen Veranstaltungen. Bevor wir darüber sprechen, gehen wir doch nochmal zurück. März 2020. Für euch als Redaktion, Lockdown, Homeoffice, was hat das mit der Medienarbeit für euch gemacht? Wie war da die Reaktionszeit? War das relativ schnell aufgesetzt, dass dann aus dem Homeoffice agiert wurde? Oder wie holprig lief das ab, wenn du an diese Zeit zurückdenkst?
Naja, ehrlich gesagt, ich persönlich war nicht einen Tag im Homeoffice. Wir hatten im Springer Verlag natürlich auch Regelungen, dass alle Abteilungen, die nicht für die Produktion zuständig sind, die Personalabteilung, dass die natürlich komplett ins Homeoffice gehen, aber dass die systemrelevanten für das Medium Bild natürlich zumindest zum größten Teil in der Redaktion arbeiten konnten. Also wenn man von Einschränkungen absieht, wie Masken, Konferenz und Abstand halten, haben wir bis auf eine kleine Quote von Homeoffice doch sehr stark in der Redaktion gearbeitet, weil gerade im kreativen Bereich, wenn wir über Schlagzeilen diskutieren, über Themen diskutieren, da ist es im Homeoffice echt schwierig.
Ja.
Und wir haben es heute toll auch nach Corona-Fälle in der Redaktion, also in der Sportredaktion, Bild angeht, echt Nudel gehabt. Vielleicht waren wir auch so vorsichtig. Jedenfalls, da hat uns nichts größer Alarm gelegt.
Ja. Wie ist das heute? Sind die Kollegen alle geimpft oder auf dem Weg dorthin?
Naja, also ja, viele sind geimpft, weil Axel Springer jetzt seit zwei, drei Wochen, glaube ich, auch über den Betriebsarzt impfen kann. Je nachdem, was da so angerauscht kommt an Johnson & Johnson, Moderna. Ich persönlich habe mir schon eine Ladung Astra relativ früh geholt. Ging ja in Berlin für die etwas betagteren Menschen wie mich. Und ja, also ich bin mit dem Impfen erstmal durch und bei uns sind viele Kollegen zumindest einmal geimpft.
Ja. Blicken wir noch mal kurz zurück auch auf diese Zeit, wenn es um die Auflage ging. Habt ihr das sofort signifikant gemerkt, dass sich Dinge dann auch, was Auflage und den Verkauf letztlich von der Bild anging, dann ins Netz verlagert haben? Wie war das?
Naja, klar ist natürlich, dass im ersten Lockdown, wo die Unsicherheit ja extrem groß war, keiner wusste ja, was kommt da auf uns zu, kann man noch vor die Haustür gehen und wie weit, kann man nur noch bis zum nächsten Kiosk gehen. Dass das jetzt der Auflage nicht ganz so gut getan hat, ist klar. Hm. Allerdings stellen wir auch fest, jetzt auch Blick auf die vergangenen Wochen und Monate, also zweiter großer Lockdown, dass die Auflage sich relativ stabil gehalten hat. Und wer ohnehin, sage ich mal, einmal die gedruckte Zeitung immer nach wie vor größte aller Standbeine ist, aber Bild Plus, unser Online-Pay-Portal, ja auch wächst und das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt, muss ich sagen, in der Zeit. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der die Zahlen verwaltet bei Springer, deswegen hat er ein bisschen nachsichtig. Aber alles, was ich so mitkriege, können wir da eigentlich nicht unzufrieden sein.
Mhm. Ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen genauer auf die Berichterstattung und auch die Inhalte so im Zuge vom letzten Jahr eingehen. Es war ja sicherlich ja nicht immer leicht. Zum einen weniger bis ja gar kein Sport, dann zum anderen natürlich mehr Aufmerksamkeit. Die Leute haben mehr Zeit zum Lesen und erwarten oder freuen sich auch täglich auf Neuigkeiten. Wie seid ihr damit zum einen umgegangen und welche Auswirkungen hatte das auf eure Themen?
Naja, also letztendlich war oder ist Corona ja nach wie vor immer noch ein Thema, das alle Gesellschaftsbereiche umfasst, logischerweise auch den Sport. Und im ersten Lockdown war ja die Frage, wann kann die Bundesliga wieder starten? Und gut, wer die Amazon-Doku gesehen hat über Bild, der hat vielleicht auch da gesehen, dass wir da, sage ich mal, eine ganz unwichtige Vermittlungsrolle zwischen Politik und Bundesliga gespielt haben, damit die Bundesliga dann relativ schnell und zwar als erste der großen europäischen Ligen wieder den Betrieb fortsetzen konnte. Das war ehrlich gesagt so in dieser Zeit, wie du ansprichst, unser Hauptthema. Und einerseits brach vieles weg. Im Amateursport ging gar nichts mehr, in vielen anderen Sportarten, gerade in den Hallensportarten, war auch nichts mehr los. Und der Fußball hat sich ja auch, weil die, muss man sagen, die DFL hat es recht klug angestellt, ja, auch ein Konzept erarbeitet, das letztendlich auch vorbildlich für andere Ligen in anderen Sportarten und im Ausland war, für Fußball liegen. Und das hat uns halt total beschäftigt. Na, und als das Spiel wieder losging, da war ja der Sport, wenn auch leicht anders, auch nicht so schön mit Geisterspielen, muss man sagen, aber er war jetzt wieder präsent. Also ich finde, also im Nachhinein betrachtet, kommt es mir so vor, als wäre das themenmäßig erst gar nicht so richtig schlimm gewesen. Wir hatten da natürlich auch schwächere Tage, wie wir sie immer haben, und wo wir uns mit großen Augen angucken und sagen, was machen wir jetzt eigentlich? Aber am Ende ist die Zeitung immer noch voll geworden und auch das Netz auf Bild.de halbwegs voll geworden.
Mhm. Ja. Du sagst es ja auch, also Bundesliga sicherlich ein Stück weit dann ja auch der Fokus auch von den Themen her. Wie sah es denn regional aus? Ihr habt ja dann auch immer die Bundseiten und die regionalen Seiten. Haben die Kollegen regional an den, ich sag mal, Regions- Ausgaben oder Seiten, die dann eben von Hamburg, Berlin, Frankfurt gefüllt werden. Haben die gestöhnt? Was haben die thematisch gemacht?
Ja, gestöhnt. Klar haben die gestöhnt. Sie haben am Anfang waren natürlich noch die Geschichten spannend. Was machen Spieler mit dem Lockdown? Und jeder Post eines Spielers oder jedes Telefonat, das man mit dem Spieler führen konnte, was machst du jetzt und wie geht's? Das war ja spannend. Und gerne an die Geschichte Heiko Herrlich und die Canvas, da könnt ihr euch noch dran erinnern.
Ja.
Die Mannschaft war ja in Quarantäne, die abgeschirmt und er stiefelt in eine Drogerie und kauft schlimmerweise eine Zahnpastatube und hat quasi da die Auflagen missachtet und geriet auf einmal, naja, also ich würde sagen, jobmäßig in Gefahr, aber es war ein Riesenthema, ich musste mich entschuldigen, rechtfertigen. Ja. Das war so eine Geschichte, die mir hängen geblieben ist.
Habt ihr das recherchiert? Also seid ihr auf dieses Thema gekommen oder kam die Nachricht zu euch?
Mich im falschen Fuß. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau. Ich weiß nur, dass als es Heiko Herrlich war, Zahnpasta kaufen, war es auf einmal ein riesen Aufreger in der Redaktion. Klingt heute ein bisschen skurril, aber es war ja so. Und ich will mich da jetzt auch nicht mit Treffen schmecken. Vielleicht waren die Kollegen von der Konkurrenz da auch gleich auf, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, wir haben dann alle Macht angesetzt. Wir haben dann auch Reporter hingeschickt in den Drogeriemarkt und der Kassiererin gesprochen, wie war das und alles Mögliche. Was man also macht, ne?
Absolut.
War mal eine ganz neue Berichterstattung.
Ja, ein Trainer kauft Zahnpasta, das Skandal.
Ne? Ja. Das ist ja so, dass die Bild auch bundesweit nicht nur für die Sportberichterstattung, du hast es angesprochen, zuständig ist, sondern ihr regt eben auch Diskussionen an, gesellschaftlich, politisch, greift Themen auf, die ihr dann ein Stück weit auch ja mittreibt, und da hat ja die Bild auch eine große etablierte Strahlkraft. Nun war das eine große Thema eben das Bundesliga-Hygienekonzept. Welche zwei weiteren Themen, zwei, drei, wie auch immer, würdest du sagen, waren das 2020 in dieser Corona-Zeit, die ihr da sozusagen forciert und auch sportlich mit vorangetrieben habt?
Naja, also ich muss eins sagen, also was die Sportredaktion von Bild angeht, haben wir ja denn als die Saison wieder lief, versucht, so viel Business as usual zu machen, wie es möglich war. Klar, wir fanden zum Beispiel, ich fand ganz toll, dieses Champions League Turnier.
Ja.
In Lissabon, glaube ich, war es.
Ja.
Das fand ich ganz toll, auch als Vorbild. Das ist letztendlich eine der wenigen positiven Ideen, die für den Sport aus Corona erwachsen sind, dass man ein solches Champions League Turnier, Halbfinale, Finale an 4-5 aufeinanderfolgenden Tagen macht, finde ich total charmant. Da waren wir schon, muss ich sagen, sind wir sehr schnell wieder in den Normalmodus gegangen. Also Transfergeschichten, was passiert bei Bayern und welcher Trainer fliegt, so, das sind die Klassiker. Da haben wir in der Politik, also im vorderen Teil der Zeitung Olivia, die du ja nicht mehr in irgendeiner Druckerform liest, da ist natürlich bei Corona natürlich politisch ein großes Thema. Und dass wir zu der einen oder anderen Maßnahme der Regierung kritisch stehen, ich glaube, die Schlagzeilen gelesen hat, dem ist es jetzt nicht gerade neu.
Ja, jetzt hat der ein oder andere vielleicht so ähnlich wie ich das Ganze nicht mehr in Printformat sozusagen verfolgt, weil vielleicht auch aufgrund der Ausgangssperre das Ganze nicht mehr möglich war. Dann ist man vielleicht eher auf den Podcast oder auch in dem Fall...
Keine Entschuldigung.
Ich merke schon, ich gehe gleich danach zum Kiosk und kaufe mir die aktuelle.
Ich bin natürlich, wie du ja schon richtig anmoderiert hast, 40 Jahre, streng genommen sogar 42 Jahre bei Bild und komme natürlich aus der Printwelt. Den jüngeren Kollegen, die hauptvorwiegend digital arbeiten, die gibt es natürlich auch so. Und am Ende ist es auch egal, ob man Bild auf Papier konsumiert oder digital. Wenn du bezahlst, ist alles in Ordnung.
Aber vielleicht um nochmal so auf diese vorhandenen Formate, was das der Podcast angeht, und ihr habt ja auch BILD-TV, haben wir ja eben schon drüber gesprochen,
Da
ist ja die Berichterstattung dann auch im Zuge von Corona nochmal intensiver und auch eine andere geworden.
Ja.
Wie sehr werdet ihr so an diesen Formaten festhalten und diese vielleicht auch noch mehr pushen?
Naja, es ist ja auch kein Geheimnis, dass BILD als Fernsehsender in den Start gehen wird, und zwar so wie es aussieht im September vor der Bundestagswahl. das, was wir bisher gemacht haben, nur in Anführungszeichen nur im Netz. Das sind natürlich alles Sachen gewesen, zumindest die erfolgreichen Formate, werden natürlich auch weitergeführt. Also was in Private Live, diese 30-minütige Fußball-Talk mit 5, 6 festgelegten Themen, mit Minutenblöcken, da habe ich gesehen, das haben ja inzwischen die Kollegen von Sky auch übernommen, dass sie also nicht einfach so wahllos von sich hinzaubern, sondern eine Sendung strukturieren, jeweils 5, 6 Minuten pro Block und dann läuft ein Countdown runter und dann weiß man, jetzt muss man das Thema wechseln.
Das haben die von euch kopiert ein bisschen, ne? Kann man das so sagen?
Oh, du hast es jetzt so gesagt, ich würde es nicht bestreiten wollen, muss man sozusagen. Ja, ja, also wenn ich es richtig gesehen habe, dann waren wir bei Reif is Live die Ersten, die dieses Modell gemacht haben. Und letztlich, ich moderiere auch Matthias Brüggemann, Kali Unterberg und ich moderieren ja die Reifsendung im Wechsel. Am anderen flucht man ein bisschen, weil man denkt, boah, man hat ein Thema, da könnte man noch 5 Minuten länger reden und jetzt kommt der Countdown. Aber am Ende macht es schon Sinn, damit es nicht außen vor. Ja, und wie gesagt, also Bild TV und Bewegtbild-Geschichte, die werden natürlich in nächster Zeit noch mehr bewegen, als Redaktion und Zuschauer hoffentlich auch als bisher.
Ja. Stichwort mehr bewegen.
Und Entschuldigung, noch ein Einwurf. Da war natürlich als Format außerhalb des Sports die Live-Sendung von den Ministerpräsidenten-Tagungen. Unser Politikkollege Paul Frontheimer im Studio steht, immer auf sein Handy guckt und sagt, jetzt hat die Kanzlerin gerade dies und das gesagt und der Ministerpräsident ist eingeschlafen und sowieso. Das hatte ja was. Da saß man denn eine Reaktion 3, 4 Stunden Unterbrechung davor und erfuhr relativ schnell, was da über unsere Köpfe hinweg sozusagen für unser Leben entschieden wurde.
Und das wurde entsprechend auch gut angenommen von den Leuten.
Ja, also, glaube ich schon. Das sind halt die Stärke von Bild, glaube ich. Wenn Lagen sind, also Großlagen, dass man da halt schnell reagiert, im Sport wie auch in der Politik.
Ja. Stichwort schnell reagieren, beziehungsweise auch viel reagieren. Da würden wir jetzt gerne nochmal den Blick ein Stück weit auf die bevorstehende Europameisterschaft legen. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so dieser Hype einer Europameisterschaft, das fühlen wir jetzt noch nicht so. Also am Ende, klar, weiß man, wann es losgeht und vielleicht freut sich der eine oder andere auch schon. Aber dieses Feeling, klar, wo soll es herkommen, ist jetzt noch nicht so in dem Maße gegeben. Wie sieht das bei euch aus? Also sowohl im Team, auch was das Personal angeht, als auch so drumherum. Also glaubst du, dass das noch kommt, dass ihr da auch noch ein bisschen was zu beitragen werdet, dass sich das langsam entfacht? Unabhängig mal davon, dass es natürlich auch damit zusammenhängen wird, wie die deutsche Mannschaft da ins Turnier startet.
Also die Diskussion haben wir vor jedem Turnier, auch bei uns in der Redaktion, die Kollegen sagen, oh, in einer Woche ist EM und ich habe noch gar kein Gefühl und gar keine Lust. Und dann, wenn der erste Ball rollt mit dem Eröffnungsspiel, bleibst du beim zum Hängen und dann geht es richtig los. Das ist außer vielleicht beim Sommermärchen 2006, wo man schon vorher so ein bisschen vibrierte.
Ja.
Da war ich auch als Nationalmannschaftsreporter vor Ort. Wir hatten uns ja in Berlin direkt gegenüber von Quincy und der Nationalmannschaft eingemietet, sehr zu deren Freude. Wir konnten also immer ins Hotel reingucken und in die Hoteleinfahrt.
Ich erinnere mich.
Da war das Fieber schon vorher groß. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn Max Freitag, also am 11. Juli, das Ding losgeht, wenn wir die deutsche Mannschaft ja dann noch nicht am Spielen sehen, dann ist das Fieber da, da bin ich ganz sicher. 0-6 gegen Spanien oder letzte WM hin und her, wenn es losgeht, geht's los.
Ja, nun hattest du vorhin schon gesagt, ihr seid nur mit einer Person auch bei der Bundesliga jetzt vor Ort, also reduzierte Akkreditierungen etc. Wie zufrieden bist du denn bis dato? Die Mannschaft ist ja im Moment in der Vorbereitung mit dem, was der DFB euch da an Arbeitsbedingungen ermöglicht?
Also, sagen wir so, ich habe noch jetzt nicht so viel Jammern von den Kollegen gehört vor Ort. Man kann sehr viel gegen den DFB im Moment sagen. Also, das ist ja ein ziemlich trauriger Haufen. Die Verbandsführung, soweit sie überhaupt noch existiert.
Aber wer wird denn nächster DFB-Präsident? Hast du da schon ein Gefühl? Oder habt ihr da schon eine Vorabinformation?
Nein, das weiß ja der DFB auch noch nicht. Also ich würde ja Katja Kraus nicht schlecht finden. Ich, nicht jetzt, weil sie eine Frau ist, wobei eine Frau als Präsidentin würde dem Verband gut tun. Ich glaube auch, dass eine Frau, die unvorbelastet von diesem ganzen Verband-Hickhack ist, eher in der Lage ist, da, wie soll man sagen, also Ordnung zu schaffen, den Verband wieder auf Kurs zu bringen, als jemand, der jetzt aus den eigentlichen Funktionärs reinkommt. Also ich finde, es muss jemand von außen sein. Wenn es Katja Kraus macht, beziehungsweise wenn sie gewählt wird, was ein steiniger Weg ist, du musst ja über die Landesverbände gehen. Das ist ja, ja.
Ganz die schön, das ist das Stichwort.
Ja, ganz furchtbar. Also, aber wenn sie das schaffen sollte, würde ich das richtig gut finden. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass im DFB-Präsidium jetzt 50% Männer und Frauen setzen müssen. Da müssen halt die Besten sitzen, die man kriegen kann. Aber eine Präsidentin, die von außen kommt, die mit dem ganzen Klüngel nichts zu tun hat, das wäre richtig toll. Ich fürchte nur, die wird schwer durchsetzbar sein.
Ja. Wo du sagst, die von außen kommt, Fritz Keller kam ja auch ein Stück weit von außen, war jetzt keine Präsidentin, aber hat ja auch ein paar Voraussetzungen mitgebracht, die man dem DFB sozusagen dringend empfohlen hat. Bist du am Ende ein Stück weit enttäuscht, dass es nicht für mehr und für länger gehalten hat?
Ja, bin ich. Ich hatte auch hohe Erwartungen bei Fritz Keller. Ich kann mich erinnern, wir hatten internes Essen mit ihm und er ist, das ist auch nach wie vor eine honorige Figur, finde ich. Dass er am Ende natürlich diesen katastrophalen Preislaufvergleich gemacht hat, da muss ich nicht überreden, er hat sich an den Staub geworfen, entschuldigt. Das ist furchtbar gewesen. Ich glaube allerdings auch, dass es nicht allein seine Schuld war, dass es gekommen ist, wie es gekommen ist. Sondern, dass er natürlich von der Voraussetzung, mit der Voraussetzung angetreten ist, er kann was verändern. B, ja. Die DFB, wie soll man sagen, Nomenklatura hätte man früher Wort gesagt, also die Funktionärsschicht im DFB, herzlichen Glückwunsch, das habe ich über den Stau, die Funktionärsschicht im DFB, also die Hauptamtliche, wollte eigentlich mehr so ein Grüß-Gott-August auf dem Präsidentenamt haben, der mehr repräsentiert, hin und dann wieder mal irgendeine goldene Nadel verteilt, aber ansonsten nichts im Tagesgeschäft macht. Und da hat man sich halt mit Fritz Keller getäuscht, oder man Keller hat sich getäuscht im DFB, wie auch immer. Und die Frage ist ja, wenn man weiter dieses Modell fährt, der DFB-Präsident soll ähnlich wie der Bundespräsident so eine repräsentative Aufgabe haben und immer ganz nett sein und tolle Reden halten. Aber die wahren Entscheidungen werden dann aus der Zentrale in Frankfurt gemacht. Da wird man natürlich auch keine großartige Figur finden, die sich dafür zur Verfügung stellen.
Ja, absolut. Das können wir dahingehend bestätigen. Fritz Keller war ja auch schon Gast in diesem Podcast und er hat 70 Minuten sehr eindrucksvoll gezeigt und erläutert, dass er eben kein Mensch ist, der nur grüßt, sondern der sich auch über Inhalte und über Veränderungen definiert. Insofern können wir das nur bestätigen.
Ja, absolut. Ja, jetzt haben wir ja viel über den DFB und auch über Fußball und die bevorstehende Europameisterschaft gesprochen. Jetzt würde ich gerne nochmal auf das wahrscheinlich bevorstehende nächste Event, dann auch Olympia, zu sprechen kommen. Aktuell sieht es ja so aus, als würde Olympia stattfinden. Wenn wir jetzt nochmal auf die aktuellen Zahlen auch schauen, in Japan und Vietnam kann man ja nicht davon sprechen, dass die Zahlen gerade sinken. Wir haben auch schon mit vielen Gästen hier im Podcast über die Meinung, was Olympia angeht, gesprochen. Wie steht ihr als Bild-Sportredaktion zum Thema Olympia?
Da gibt es noch keine, wie soll man sagen, eine offizielle Linie oder offizielle Meinung. Wir freuen uns natürlich letztendlich, wenn Spiele stattfinden, im Prinzip. Es ist schwer, Spiele zu veranstalten, gegen eine große Mehrheit der Bevölkerung. Und wenn die Umfragen stimmen, dass 90% der Japaner dagegen sind, das ist ein katastrophales Ergebnis. Ich fürchte allerdings, der Punkt der Absage ist bereits überschritten. Es sei denn, die Lage wird coronamäßig so dramatisch, dass man nicht anders kann, als abzusagen. Aber dazu muss es denn stärkere Entwicklungen noch geben. Ich glaube, die Spiele werden stattfinden. Die werden sehr aseptisch sein. Die werden nicht vergleichbar sein mit den Spielen von Rio oder von London, die wir alle so in Erinnerung haben. Aber ich bin sehr sicher, sie werden irgendwie durchgezogen. Weil das IOC braucht das Fernsehgeld, sonst sind die pleite oder kurz vor der Pleite. Mhm. Deswegen wird Thomas Bach alles tun, um das Ding durchzuziehen. Und den Athleten natürlich auch, die dafür vier oder jetzt muss man schon sagen 5 Jahre geschuftet haben, wäre es ja auch zu wünschen, dass sie es daran dürfen. Also sehr zwiespältig. Also eine EM, eine Fußball-EM ist natürlich ein Klacks gegen Olympia, weil da hat man ein paar Mannschaften, die werden in dem Fall ja noch auf viele Länder verteilt jetzt durch diesen komischen Modus. Bei Olympia sind halt 10.000 oder noch mehr als 10.000 Athleten und Offizielle auf engstem Raum zusammen. Und das ist natürlich aus so einer Pandemielage nicht gerade eine empfohlene Situation.
Ja, es ist so, dass die Kollegen denn gerne dahin wollen, jetzt von Redaktionsseite. Also normalerweise ist ja immer auch ein bisschen eine Adelung, wenn man dann als Redakteur für ein Medium zur Olympia fahren darf. Ist das nach wie vor auch so, auch bei euch im Kreise?
Ja, ich glaube schon. Also also wir haben bisher noch keine interne Absage kassiert, dass jemand sagt, ich will da aber nicht hin. Also ich glaube auch, dass die Kollegen vielleicht mit ein bisschen mulmigem Gefühl hinfahren, das kann man auch keinem verdenken.
Ja.
Ich denke, sie werden es professionell durchziehen. Also, wie gesagt, ich habe da Verständnis für meine Begeisterung, würde sich auch in Grenzen halten, wenn ich dahin müsste. Ich habe Olympische Spiele erlebt, vor Ort in Los Angeles 84 oder ganz toll in Barcelona 92. Wenn man das jetzt mit dem vergleicht, was uns da erwartet, das ist dann schon ein bisschen gruselig. Ne?
Klar, klar. Ja, jetzt sprichst du es an, du hast Olympische Spiele erlebt, du hast schon viel erlebt und vor dem Hintergrund möchten wir gerne noch eine Geschichte aufklären, die uns, wir haben ja vorher ein bisschen recherchiert und auch mit Kollegen gesprochen, Kollegen zugerufen haben, die sagen, das ist legendär und vielleicht magst du aufklären, was daran so legendär war. Du hast also mit, wie wir wissen, Henry Maske mal unter einem Tisch gelegen und da sind wohl auch irgendwelche Gläser kaputt gegangen. Was war das?
Ja, ja.
Was war da los?
Ja, das stimmt. Aber die hat nicht Henry Maske geworfen, die Gläser. Das war nach dem Kampf Schulz gegen Botha in der Stuttgarter Schleierhalle, wo ja Schulz umstritten verloren hat und vom Oberrang der Schleierhalle flogen richtige Weißbiergläser, Flaschen, Weißbiergläser, alles, was sie so finden konnten. Und die landeten zum Teil im Ring, zum Teil aber auch in den ersten Reihen vorne. Und Kollegen und ich, wir waren bei Henry, um mit ihm über den Kampf zu sprechen. Und in dem Moment ging der Hagel von oben los und ein prominenten Bodyguard warf sich gleich über Henry und seine Frau. Mich ließ er erstmal stehen und ich habe mich selber unter den Tisch geworfen. Und
aber nicht verletzt worden, also ohne Verletzung
darüber. Nein. Aber die Frau von, die damalige, gab ja mehrere Ehefrau von Bernie Ecclestone, der auch in der ersten Reihe saß, die war blutüberströmt. Ja. Und Bernie Ecclestone gab gerade ein Interview. Und drehte sie um, sah seine Frau blutet und sagte nur, ja, das kann passieren und führte sein Interview fort.
Sehr schön. Ja, mitten aus dem Leben.
Sehr cool.
Ich frage jetzt nicht, ob ihr recherchiert habt, wie die Beziehung dann weitergegangen ist.
Also die Ehe ist geschieden worden. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber...
Ja, gut. Sehr gut. Ja, abschließend möchten wir gerne auch nochmal ein Stück nach vorne gucken, auch vor dem Hintergrund, dass wir hoffen, dass diese Krise jetzt langsam sich dem Ende nähert, auch für den Sport, das am Ende natürlich dann bedeutet, dass es wieder mehr Normalität, mehr Öffnung gibt, mehr Dinge stattfinden können, natürlich mit Zuschauern. Wenn du das so für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal zusammenfassen würdest, was sind so die Punkte, wo du sagst, daraus habt ihr als Redaktion, als Bild-Sport-Redaktion auch ein Stück weit gelernt und seid vielleicht auch, wenn es dann hoffentlich nicht so bald wieder eine Krise gibt, auch an der einen oder anderen Stelle besser vorbereitet? Welche Punkte wären das?
Oh, schwierige Frage. Also ich hab gelernt, wie man eine Zoom-Konferenz anschaltet. Das ist jetzt nicht wegweisend für Bild. Da würde ich mich jetzt echt schwer tun, da jetzt eine grundsätzliche Frage. Also wir haben natürlich gelernt, dass man recherchieren muss, stärker noch recherchieren muss, ohne persönlichen Kontakt, dass man Interviews, die verlieren halt durch, wenn es nicht persönlich geführt wird, aber man muss auch Interviews per Zoom oder nur per Telefon so gestalten, dass sie gut sind oder gut werden. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Übung gekriegt. Und tja, also ansonsten, wie gesagt, dass man sein Ding halt weiter durchziehen muss, egal wie, dass man steht oder die Kollegen und die haben halt auch in der Pandemie weitergearbeitet wie bisher. Also wir haben es neu organisiert, allen ins Homeoffice und es ging alles, aber am Ende, tja, wie soll man sagen, also es muss weitergehen, auch in der schlimmsten Situation. Es geht ja, wir waren ja privilegiert, muss man auch sagen. Also andere Berufe hat ja wesentlich härter erwischt.
Ja, absolut.
Irgendwas passiert ja immer.
Die waren völlig stillgelegt und wir haben halt, mussten in einen anderen Modus fahren, aber ja, es ging und uns gibt's noch, euch gibt's noch. Also es geht weiter. Vieles geht weiter, nur auf der Autobahn hier geht nichts weiter. Ich bin nämlich gerade im Stau.
Ja, das ist das Stichwort. Lieber Walter, dann wollen wir uns sozusagen mal aus deinem Auto verabschieden, bedanken uns ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns sozusagen eine gute halbe Stunde mit im Auto fahren zu lassen. Es war ein sehr angenehmes, sehr auch, wie ich fand, was die Informationen angeht, sehr wichtiges Gespräch und freue mich, wenn wir uns dann demnächst mal wieder live und in Farbe sehen und wünsche dir jetzt noch eine hoffentlich staufreie Weiterfahrt.
Vielen Dank, ich hoffe auch. Mach's gut, ihr zwei.
Walter, ja. Mach's gut, vielen Dank.
Danke, tschüss.
Tschüss.